Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Aus dem Prager Studio begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Die tschechische Regierung hat heute Vormittag ihren Entwurf zur Reform der öffentlichen Finanzen verabschiedet. Die Reform sieht eine schrittweise Senkung des Defizits im Staatshaushalt und einen Stopp der weiteren Verschuldung des Landes vor. Dabei soll das Defizit der öffentlichen Finanzen innerhalb der nächsten drei Jahre von derzeit 6,2% des Bruttoinlandsproduktes auf bis zu 4,0% des Inlandsproduktes abgebaut werden. Auch das Loch im Staatsetat 2004 soll kleiner ausfallen als in diesem Jahr, in dem es 119 Milliarden Kronen, ca. 4 Milliarden Euro, betragen wird. Darauf hatten sich bereits am Sonntagabend die Spitzenfunktionäre der drei Regierungsparteien in Prag geeinigt. Vor dem Gebäude der tschechischen Regierung wollen in diesen Minuten erneut tausende Gewerkschafter gegen die vom Kabinett Wladimir Spittler geplante Renten- und Finanzreform protestieren. Laut Auskunft des Vorsitzenden der Böhmisch-Mährischen Konföderation der Gewerkschaftsverbände Milan Stech sollte die Demonstration um 14 Uhr beginnen und eine knappe Stunde dauern. Der tschechische EU-Botschafter Pavel Telička hat heute Vormittag in Brüssel ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Tschechischen Republik über die tschechische Beteiligung an einer Militärmission der EU in Mazedonien unterzeichnet. In diesem Abkommen erklärt sich Tschechien unter anderem bereit, zwei seiner Vertreter abzustellen für das Presse- und Informationszentrum dieser Mission, welches das erste seiner Art innerhalb der Union ist. Laut der entsprechenden CTK-Meldung wird Tschechien diese EU-Mission rund 52.000 Euro kosten. Der tschechische Minister für Industrie und Handel Milan Urban sowie Finanzminister Bohuslav Sobotka führen derzeit Geheimverhandlungen über den Verkauf der weltbekannten südböhmischen Budweiser Brauerei. Das berichtete heute die Wochenzeitschrift Tiden in ihrer neuesten Ausgabe. Dem Bericht des Blattes zufolge wisse Landwirtschaftsminister Jaroslav Palas unter dessen Ressort die staatliche Brauereifalle bisher noch nichts von den Plänen seiner Ministerkollegen. Einer im Zeitschriftartikel gemachten Aussage zufolge werde der Wert einer Brauerei für gewöhnlich nach deren Bierausstoß eingestuft. Und der habe bei Budweiser im vergangenen Jahr 1,2 Millionen Hektoliter betragen. Demzufolge werde die Brauerei derzeit mit einem Marktwert von nahezu 12 Milliarden Kronen, ca. 400 Millionen Euro, gehandelt, hieß es. Die tschechische Währung hat sich nach der positiven Außenhandelsbilanz vom Mai dieses Jahres weiter gefestigt und der Wechselkurs ist in den heutigen Vormittagsstunden von 31,5 Kronen für einen Euro bis auf 31,43 Kronen für einen Euro gestiegen. Gegenüber der US-Währung wurde sie mit 27,2 Kronen für einen Dollar registriert, womit sie in diesem Kursverhältnis ein wenig an Wert verloren hat, teilte der Analytiker der Citibank Radek Mali heute der Nachrichtenagentur CTK mit. Gefälschte Waren im Wert von nahezu 16 Millionen Kronen, ca. 510.000 Euro, haben die Beamten der westböhmischen Zollbehörde am Wochenende bei Kontrollen auf den kurz hinter der deutsch-böhmischen Grenze in Westböhmen durchgeführten Märkten sichergestellt. Der größte Fund an Falsifikaten wurde dabei auf dem Markt M plus B in Cheb-Eger gemacht. Hier wurden die Händler des Verkaufs von Imitaten im Wert von 10,25 Millionen Kronen überführt, informierte die Sprecherin der Zollbehörde Jitka Blachutova die Nachrichtenagentur CTK. Auf dem jüdischen Friedhof in Cholova Plana sind in der zurückliegenden Woche die Grabsteine bereits im vierten Jahr in Folge durch deutsche Rentner unentgeltlich instand gesetzt worden. Zwischen den Grabmälern habe die gesamte letzte Woche über zwischen 12 und 20 Senioren gearbeitet. Insgesamt haben sich nahezu 70 Rentner bei der Arbeit abgewechselt, teilte Gemeindevorsteher Pavel Wotat gestern der Nachrichtenagentur CTK mit. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es nun weiter mit dem Tagesecho und Gerald Schubert.
Tagesecho.
Ja, vielen Dank ins Nachrichtenstudio. Unser heutiges Tagesecho steht ganz im Zeichen des bevorstehenden EU-Beitritts der Tschechischen Republik. Wir machen zunächst einen Rückblick auf den EU-Gipfel in Thessaloniki und stellen uns die Frage, wie die Ergebnisse dieses Gipfels aus der Sicht der Tschechischen Republik zu bewerten sind. Danach geht es um die Frage der sogenannten Beneš-Dekrete, die am Rande des Gipfels wieder einmal zur Sprache gekommen waren. Und schließlich werden wir uns die Frage stellen, was der bevorstehende EU-Beitritt Tschechiens für die Non-Government Organizations des Landes bedeutet. Das und mehr also im nun folgenden Tagesecho. Danach geht es weiter mit einer neuen Ausgabe unseres Euro-Domino. Bleiben Sie dran. Unseren aktuellen Beitragsblock beginnen wir heute mit einem Rückblick auf den am Samstag zu Ende gegangenen dreitägigen EU-Gipfeltreffen im griechischen Thessaloniki oder genauer gesagt auf das, was aus tschechischer Perspektive die Hauptaspekte jenes Gipfels waren. Einer der wichtigsten Punkte der Verhandlungen bestand ja in der weiteren Vorgangsweise zur Einigung auf eine europäische Verfassung. Und gerade hier spiegelte sich die Situation der künftigen EU-Neulinge aus Tschechien besonders gut wider. Denn die Perspektive der Tschechischen Republik im Hinblick auf ihre künftige Mitgliedschaft in der Europäischen Union mit all den dazugehörigen Ängsten und Hoffnungen ist vor allem von folgender Frage beeinflusst. Wie können wir es als kleines und noch dazu als noch nicht so erfahrenes Mitglied jener großen und voraussichtlich noch weiter anwachsenden Gemeinschaft schaffen, unsere Vorstellungen von der künftigen Gestalt der Union hörbar zu machen? Wie können wir die Gratwanderung bewältigen, uns als solidarisches, verantwortungsbewusstes Mitglied dieser Gemeinschaft zu präsentieren und dennoch mit dem nötigen Selbstbewusstsein unsere Anliegen vortragen? Klar, dass es gerade diese Fragen sind, die ein Land wie Tschechien zurzeit besonders beschäftigen. Die tschechischen Spitzenpolitiker, die sich schon seit Beginn der Erweiterungsverhandlungen intensiv an den innereuropäischen Debatten beteiligt haben, mögen sich hier schon sehr gut zurechtfinden. Doch dies ändert nichts daran, dass die hierzulande geführte öffentliche Diskussion über den EU-Integrationsprozess einen großen Bedarf an der Beantwortung gerade solcher Fragen aufzeigt. Noch dazu, wo das tschechische EU-Referendum erst vor einer Woche über die Bühne gegangen war. Das Land hatte fürwahr nicht viel Zeit, um zu registrieren. Nun ist die letzte Hürde aus dem Weg geräumt. Aus dem Traum der Mitgliedschaft wurde tatsächlich greifbare Realität. So betonten denn die tschechischen Spitzenpolitiker auch in Richtung heimische Presse, wie gut man sich in Thessaloniki artikulieren konnte, wie partnerschaftlich die Atmosphäre gewesen sei. Premierminister Wladimir Spiller betonte etwa auch die Lösung jener Problematik, die sich aus der anwachsenden Zahl von Verhandlungssprachen in der erweiterten EU ergab.
Pro mě bylo docela zajímavé jednat v národním jazyce, protože už
Für mich war sehr interessant, in der eigenen Sprache zu verhandeln. Seit Athen ist es die Regel, dass die Beitrittsländer ebenso wie die Mitgliedsländer in ihrer Sprache verhandeln und dass auch diese Sprachen für alle anderen übersetzt werden. Das ist wirklich eine große Leistung und ich denke, diese versteckte Infrastruktur muss sehr hoch bewertet werden.
Auch auf inhaltlicher Seite hatte Tschechien ja einen großen Erfolg zu verbuchen, nämlich was die Verhandlung über den Beschluss einer europäischen Verfassung betrifft.
Jednání skončilo způsobem, který jsme předpokládali a který rozhodně České republice odpovídá názoru České.
Die Verhandlung schloss so, wie wir das vorgeschlagen hatten und wie es der Ansicht der Tschechischen Republik entspricht. Das heißt, die Ergebnisse des Konvents wurden als gute Basis für die Gespräche auf der EU-Regierungskonferenz bezeichnet und dort wird dann noch über einige Dinge weiterverhandelt.
Und Außenminister Cyril Svoboda fügte dem am Ende seines Auftritts auf der freitäglichen Schlusspressekonferenz in Thessaloniki noch den theoretischen Aspekt hinzu.
Poslední poznámka je, že se opět ukázalo, že v Evropské unii je dobré nebýt.
Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass es gut ist, in der Europäischen Union nicht der zu sein, der immer mit besonders starken Positionen daherkommt, sondern dass es gut ist, innerhalb dessen, worüber diskutiert wird, aktiv zu sein und in diesem Hauptstrom die eigenen Interessen durchzusetzen. Diese Haltung erweist sich letztlich immer als die, die zum Erfolg führt.
Am Rande des EU-Gipfels in Griechenland kam es auch zu einem persönlichen Gespräch zwischen Premier Wladimir Spiller und dem deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Das Thema, die sogenannten Beneš-Dekrete, über die in den Tagen zuvor einige bemerkenswerte Äußerungen gefallen waren. Am Mittwoch hatte die tschechische Regierung die Vertreibung der Sudetendeutschen als aus heutiger Sicht unannehmbar bezeichnet. Ein Schritt, der in Deutschland, auch auf Seiten der Vertriebenen, durchwegs positiv aufgenommen wurde. Schröder wiederum hatte die Vertreibung zuvor in einem Zeitungsinterview klar als Folge der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft benannt. Das bilaterale Verhältnis, das fragte Silja Schultheis die Journalistin Lida Rakuschanova, die die Diskussion um die Beneš-Dekrete seit Jahren auf beiden Seiten der Grenze verfolgt.
Also das, was hier passiert ist, bedeutet meiner Ansicht nach vor allem eins, dass nämlich beide Seiten fest auf den Boden der deutsch-tschechischen Erklärung aus dem Jahre 97 zurückgekehrt sind oder zurückkehren wollen. Jetzt haben beide Seiten festgestellt, die Versöhnung sei vollbracht und die Beneš-Dekrete würden seiner Meinung nach nach dem EU-Beitritt Tschechien immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Das ist jetzt die Frage, ob das tatsächlich passiert. Also meiner Meinung nach ist jetzt so, positive Signale wurden ausgetauscht, Waffenruhe ist eingekehrt und jetzt ist eine Atempause, sagen wir mal, bis zum EU-Beitritt. Aber ob dieser EU-Beitritt dann tatsächlich bedeutet, dass die Benesch-Dekrete nie mehr herausgeholt werden, das bezweifle ich sehr, weil das, was wir gehört haben, bedeutet, die Regierung Schröder will es nicht mehr herausholen, beziehungsweise die hat es nie getan vorher. Ob das aber eine andere deutsche Regierung, eine konservative Regierung, sagen wir mal, auch nicht tut, ist die Frage. Meiner Meinung nach hat Tschechien momentan die letzte Möglichkeit, die symbolische Geste billig zu bekommen. Wenn das Land mal in der EU ist, wird es immer teurer.
Von einer symbolischen Geste war ja in letzter Zeit hier auch öfters die Rede. Es gab auch eine oder wird jetzt geben eine Initiative von Vizepremier Mareš zur Entschädigung der deutschen Minderheit hier im Lande. Wird dieser Schritt, hat er auch Aussicht auf Erfolg?
Ich weiß nicht, ob das durchgeht, ob das wirklich so gemacht wird. Aber wenn die Abgeordneten ein bisschen Verstand haben, dann müssen sie dem zustimmen.
Sie haben gesagt, die tschechische Regierung kann das jetzt so billig wie wahrscheinlich nie wieder kommen. Was sollte konkret die Regierung Ihrer Meinung nach jetzt tun?
Sie müsste die Benesch-Dekrete aufheben, damit einmal Ruhe ist. Und dann müsste sie sich mit den Sudetendeutschen einigen, wie die symbolische Geste, die symbolische Entschädigung für die Eigentümer ausschauen soll. Wenn Sie das jetzt zurückverfolgen, wenn Sie sich vorstellen, wie das nach der Wende war, das einzige Land, das dazu den Mut fand, war Ungarn. Und die haben das wirklich für einen Pappenstiel mit heute, also verglichen mit heute, bekommen, diese Ruhe, diese Vergangenheitsbewältigung.
Frau Rakušanová, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
Wie wird sich der EU-Beitritt Tschechiens auf die Tätigkeit humanitärer Organisationen auswirken? Danach fragte Martina Schneibergova Jan Plešinger von der humanitären Organisation Mensch in Not.
Tak pro české neziskové organizace se vstupem do Evropské unie otevřou nevídané možnosti.
Für tschechische Non-Profit-Organisationen werden sich bisher nie dagewesene Möglichkeiten öffnen. Zugleich müssen sie jedoch viele Pflichten erfüllen. Sie werden einerseits die Chance haben, finanzielle Mittel von den EU-Fonds zu bekommen. Im Falle des Forums für die Entwicklungskooperation betrifft es vor allem die Fonds für die Entwicklungshilfe und für die humanitäre Hilfe. Die Europäische Union stellt den größten Spender in diesem Bereich auf der ganzen Welt überhaupt dar. Der Großteil der finanziellen Mittel wird durch die Vermittlung von Non-Profit-Organisationen verteilt. Diese müssen jedoch viele Kriterien erfüllen, die oft schwierig sein können. Ob es schon die finanzielle Seite der Sache selbst oder deren früheren Erfolg im Bereich der gewährten Hilfe betrifft. Für größere Organisationen eröffnen sich bedeutende Möglichkeiten. Kleinere Organisationen werden es etwas schwieriger haben. Denn im Bereich der NGOs gibt es eine starke Konkurrenz. Es ist im Grunde genommen auch ein wenig Business.
Jan Plešinger hat schon viele Erfahrungen mit dem Engagement im humanitären Bereich.
Ich selbst arbeite als Koordinator für internationale Beziehungen in der humanitären Gesellschaft Mensch in Not. Zugleich bin ich der Vorsitzende des Tschechischen Forums für die Entwicklungskooperation. Dies ist eine Bürgervereinigung von 14 tschechischen NGOs. Die Gesellschaft Mensch in Not hat bereits bestimmte finanzielle Mittel aus den EU-Fonds geschöpft. Es handelte sich zum Beispiel um das Projekt PHARE. Die Möglichkeit, an den humanitären Programmen der EU direkt beteiligt zu sein und im EU-Rahmen zusammenzuarbeiten, diese wird erst jetzt geöffnet. Für uns wird damit die Türe geöffnet.
In Passau sind am vergangenen Wochenende die 51. Europäischen Wochen eröffnet worden. Die musikalischen Festspiele finden noch bis zum 27. Juli statt, unter anderem auch in Tschechien. Kilian Kirchgessner berichtet.
Das Eröffnungswochenende hat einen hervorragenden Vorgeschmack auf die verbleibenden Festspielwochen gegeben. Mehrere tausend Besucher und ein voller Festspielplatz in Passau sind die Bilanz der ersten Veranstaltungen. Schwerpunkte während des weiteren Programms bilden eine elfteilige Reihe Alte Musik und vier deutsch-italienische Klaviermatineen. Besonders interessant dürfte die Reihe mit dem Namen Kultur am Goldenen Steig werden. Dieses Motto spielt auf alte Handelswege an, die jahrhundertelang Böhmen über die Inn-Donau-Region mit Italien verbanden. Diese internationale Verbindung wird jetzt wieder aufleben gelassen. Und das nicht nur musikalisch, wie Festspielintendant Pankraz Freiherr von Freiberg im Gespräch mit Radio Prag betonte.
In dieser Reihe haben wir zwei Traumtage integriert in Süd- und Westböhmen. Das heißt, wir sind sowohl in Prachatice als auch in Kaspersky Hory mit Konzerten, als auch in Český Krumlov, also in Krumau, in Zlatá Koruna und in Vyšibrod. Zum anderen sind bedeutende tschechische Künstler oder Klangkörper bei uns eingebunden. So zum Beispiel die Tschechische Philharmonie Prag, die zum ersten Mal hier in Passau gastiert, und zum anderen eben das Radiosymphonieorchester von Prag.
Eine besondere Verbindung zu Tschechien hätten die Festspiele durch den bevorstehenden Beitritt des Landes zur Europäischen Union bekommen. Die Veranstaltung verstehe sich als europäisches Festival, sagte Freiherr von Freiberg. Deshalb nehmen Musiker vom ganzen Kontinent teil und deshalb habe man die Konzerte mit Schwerpunkt in Passau auf die Dreiländerregion Ostbayern, Oberösterreich und Südböhmen verteilt. 64 Veranstaltungen finden unter dem Schirm der Festspiele insgesamt statt. Sie werden in den schönsten Museen, Kirchen, Klöstern und Schlössern der Region abgehalten. Zum Gelingen der Festspiele hat die Europäische Union 100.000 Euro allein in diesem Jahr zugeschossen. In Hinblick auf die Aufnahme Tschechiens in die Europäische Union könne man die Veranstaltung dieses Jahr sehr gut als Freudenfeuerwerk bezeichnen, sagte Freiherr von Freiberg.
Und hier kommt zur Aufführung im Abschlusskonzert das Requiem von Verdi. Und hierfür konnten wir gewinnen sowohl den tschechischen philharmonischen Chor aus Brno, also aus Brünn, unter Leitung von Petr Fiala, und Als Orchester wirkt mit das Radiosymphonieorchester Prag und unter Leitung des Chefdirigenten Wladimir Balek. Wir wollten damit auch unsere Vorfreude auf den Beitritt der Tschechischen Republik, aber auch der anderen neuen Länder, möchten wir betonen.
Wer sich bis jetzt noch keine Eintrittskarten besorgt hat, braucht keine Panik zu bekommen. Für die meisten Veranstaltungen, so hieß es von den Organisatoren, seien noch Restkarten zu haben.
Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war für heute unser Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Und bei uns geht es nun weiter mit einer neuen Ausgabe unseres Magazins Eurodomino und einen Blick in die Regionen.
Eurodomino, Tschechien.
Herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe des Eurodominos. Der EU-Botschafter in Prag, Ramiro Cibrian, hat sich bereits verabschiedet, wie Sie vielleicht aus unseren Sendungen wissen, doch die Delegation und das Informationszentrum bleiben weiter bestehen, weil es noch genügend zu tun gibt. Gleiches gilt für unsere Sendung Eurodomino. Auch die bleibt nach dem klaren tschechischen Ja zum EU-Beitritt weiterhin bestehen, weil es auch für uns noch einiges zu berichten geben wird. Bleiben wir aber heute noch beim Referendum und werfen einen Blick zurück auf seinen Verlauf in den Regionen. Radio Prag ist an den Tagen der Austragung des Referendums bis an die Ostgrenze der Tschechischen Republik gefahren, um hier den Verlauf der Abstimmung zu verfolgen. Hören Sie im Folgenden eine Reportage darüber, wie die Bürger in der Grenzregion um Jablunkov gewählt haben.
In dieser Kleinstadt kommt man sich nicht wirklich wie in Tschechien vor. Die meisten Schilder nämlich sind zweisprachig, was vielleicht in anderen Ländern normal ist, hierzulande aber nicht. Viele Menschen sprechen einen Dialekt, der sich für Unkundige mehr wie Polnisch und Slowakisch als Tschechisch anhört. Ganze 25% der Bürger bekennen sich zur polnischen Nationalität, 3% zur slowakischen. In so einer Region, wo die Menschen unter dem Einfluss von drei verschiedenen Kulturen leben, würde man ein klares Ja zu noch mehr Europa erwarten. Doch dem war nicht so. Auch viele Nein-Stimmen waren unter den Antworten, die ich am Ausgang eines der 6 Wahllokale in Jablunkov gesammelt habe.
Ich habe Nein gewählt. Mir kommt die Europäische Union für uns noch ungünstig vor. Für mich sind mehr Nachteile als Vorteile vorhanden. Aus diesem Grund würde ich noch abwarten.
Ich sehe in dem Beitritt für uns normale Menschen keine Vorteile. Der EU-Beitritt ist nur für reiche Leute gut, nicht für normale Menschen. sagte mir eine Bürgerin von Jablunkow. Nichtsdestotrotz waren doch die Mehrheit der Antworten positiv, darunter auch viele Leute aus der älteren Generation, die angaben, dass sie vor allem für ihre Kinder so gewählt hätten, sie selber würden nur noch wenig von den Folgen des EU-Beitritts erleben.
Ich habe mich selber entschieden und nach dem, was ich selber meine. Wir müssen endlich in unserem Europa sein.
Damit unsere Kinder ein besseres Leben haben. Ich sage jedem, der Nein wählen wollte, du willst doch nicht mehr mit den Russen leben, mit denen haben wir schon gelebt. Jetzt wollen wir nach Europa.
Ich habe Ja gewählt. Warum? Wegen unserer Kinder, weil das Reisen einfacher wird und weil wir weiter in der Welt herumkommen werden. Ich habe Ja angekreuzt, weil ich Europäer bin, schon seit langer Zeit.
Der Bürgermeister der Stadt Peter Sagittarius ist eindeutig für den Beitritt. In diesem Sinne hat er sich vor dem Referendum mehrmals an die Bürger gewandt und versucht, ihnen die Gründe für ein Ja zum EU-Beitritt nahezubringen. Für legitim hält er auch die Tatsache, dass die Tschechen bei ihrer Entscheidung wahrscheinlich vom Ergebnis des Referendums in Polen und der Slowakei beeinflusst waren.
Ich sage es weniger formell. Ja, alle anderen haben schon Ja gesagt und ich könnte mir gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn wir der Union nicht beitreten würden. Wir würden uns isolieren und ich glaube, dass auch dieser Druck, so eine Art Prestige, Sie sind drinnen, so müssen wir auch, ganz gut ist. Das ist so in Ordnung.
Bürgermeister Sagittarius könne sich die Zukunft für seine Region, die bereits heute, 11 Monate vor dem tatsächlichen EU-Beitritt, alles schon als EU-Region geplant hat, ohne die Europäische Union gar nicht vorstellen. Ähnlich wie er fühlt sich auch ein anderer Bürgermeister, nämlich der der östlichsten Gemeinde in der ganzen Tschechischen Republik, Hrčava. Hier ist mehr Europa als irgendwo anders, denn von der Terrasse des hiesigen Gasthauses sieht man gleich in zwei andere Länder. Auf dem gegenüberliegenden Berg befindet sich die polnische Gemeinde Jaworzynka und unten im Tal liegt der slowakische Ort Ciarna. Erst 1927 hat sie Hrčava vom polnischen Jaworzynka getrennt und der damaligen Tschechoslowakei angeschlossen. Die Älteren konnten sich noch daran erinnern und vielleicht ein bisschen Angst von Polen haben, aber die meisten Einwohner in Hrčava sind heute für die EU. Bürgermeister Josef Skandera hat mit Ja gestimmt, denn er sieht keine andere Zukunft als die in der Union. Andernfalls würde man zu einer Insel werden. Und wie es so bei kleinen Gemeinden ist, verspricht er sich vor allem Entwicklung und die dafür notwendigen Finanzen, heute vor allem für eine Straße, die die Verkehrssituation dieser Gemeinde bedeutend verbessern sollte.
Wie ich schon am Anfang gesagt habe, die Europäische Union ist für uns die einzige Lösung. So viel Geld, wie wir dafür brauchen, 10 Millionen Kronen nämlich, hat der Landkreis für uns nicht. Unsere Gemeinde hat, nur um zu vergleichen, 1,5 Millionen Kronen pro Jahr.
Etwas Geld hat die Gemeinde bereits bekommen, und zwar für den Entwurf eines neuen EU-Projektes. Mehr dazu noch einmal Bürgermeister Skandera.
Wir haben ein internationales Projekt gestartet, an dem sich Polen und die Slowakei beteiligen. Wir werden sicherlich um europäisches Geld ersuchen. Wir wollen den Ort des Dreiländerecks neu rekonstruieren. Wahrscheinlich wird dort ein Schutzplatz ausgebaut, wo an die 30 Menschen sitzen können, und auch planen wir dort den Ausbau einer Holzbrücke über den Teich, damit die Menschen schnell auf die andere Seite der Grenze kommen.
Vor dem östlichsten Haus der Tschechischen Republik finde ich einen alten Mann ruhig sitzen. Hinter seinem Haus hört Tschechien auf. EU-Referendum? Ja, klar, war er doch schon gestern, meint er. Selbstverständlich hat er Ja gewählt. Schon immer leben sie hier alle zusammen. Warum jetzt nicht mehr? Für ihn würde es nicht mehr viel ändern. Aber sein Sohn, der in Prag arbeitet, für ihn wünsche er sich das Beste. Daher Ja. Hiermit verabschieden wir uns aus der Grenzregion Jablunkow, wo wir den Verlauf des Referendums verfolgt haben.
Aus Jablunkow zurück ins Prager Studio, denn für heute ist unsere gesamte Sendung wieder einmal am Ende angelangt. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich am Mikrofon Gerald Schubert. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci 21 000.